House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo. Willkommen zurück.
Was ist mit meiner Stimme los?
Okay. Mit meiner oder mit deiner?
Mit meiner.
Das weiß ich auch nicht. Wir haben letzte Woche über Trauma gesprochen. Und hatten da den Punkt, dass wenn HistorikerInnen oder ForscherInnen generell über Traumata sprechen und schreiben und forschen, dass sie auch einem Risiko ausgesetzt sind, dafür Druck zu erhalten. Sagt man das so, Druck erhalten? Druck ausgesetzt sind? Und haben das ein bisschen zum Anlass genommen, heute nochmal zwei andere Beispiele zu bringen, die so relativ aktuell sind, würde ich sagen. Und nochmal über dieses Feld von Wissenschaftsalltag zu sprechen.
Aber das ist ja auch nicht nur unbedingt, wenn die über Trauma oder, also wenn die traumatische Dinge erforschen, das kann ja auch bei anderen schon sein, je nachdem.
Genau, ja.
Dass die Druck ausgesetzt sein können, das muss jetzt nicht unbedingt so solche Beispiele, wie wir letztes Mal hatten, sein, würde ich mal sagen.
Nee, das stimmt definitiv, oder? Ja. Das hier ist breiter.
Ja, genau. Und trotzdem sind es relativ, genau, und trotzdem sind unsere Beispiele relativ krass wahrscheinlich.
Ja, oder? Also auch erstmal nicht vorstellbar, dass es so ist. Also wir haben ein Beispiel aus Polen und eins aus Deutschland.
Genau.
Wir fangen mit Polen an.
Generell geht es halt um die Frage nach dem Recht auf auch Redefreiheit in Polen beispielsweise an dem Fall oder auch quellenbasierte Forschung halt. Mhm. Also das Recht auf Wissenschaft auch und die Freiheit von Wissenschaft ist so ein bisschen das Thema. Zuerst noch kurz vielleicht zur Einführung, das, was wir ja auch in der Historismusfolge schon hatten, dass eben lange Zeit gerade Geschichte von den Eliten vorgegeben war und dass sich das ja aber gedreht hat. Und jetzt auch beispielsweise bei der ganzen Debatte rum und Black Lives Matters und so ja auch Geschichtswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beteiligt sind. Also zu sagen, die Eliten haben nicht mehr das Recht gepachtet auf Wissen und Forschung, ne?
Ja.
Und das ist ja wichtig für unseren Fall halt zu sagen, das hat sich geändert, genau. Und in Polen speziell geht es um den Fall von, also zwei Geschichtswissenschaftler und Geschichtswissenschaftlerinnen, wobei die eine ist, glaube ich, eher Soziologin, Barbara Engelking, die ist in Warschau tätig und Jan Grabowski von der Uni Ottawa. Und die haben ein zweibändiges Werk geschrieben, Night Without End, Without an End heißt es, von 2018. Und generell geht es in diesem Buch um die Zeit von 1939 bis 1945 in Polen. Die haben unterschiedliche Landkreise dort untersucht mit der Frage danach, wo Juden in der Zeit Schutz gefunden haben, beziehungsweise haben auch die Schuld von polnischen Bürgern und der Mitbeteiligung an Verbrechen an den Juden untersucht.
Geht ja im Endeffekt darum, ob polnische Bürger an Verbrechen an anderen Menschen beteiligt waren, ob jetzt jüdischen Glaubens oder
ist oder ja genau. Nicht. Ja. Genau, wobei ich glaube, die haben sich schon relativ konzentriert auf Juden, so wie ich das gelesen hatte in der Forschung.
Okay.
Aber okay. Ja genau, es ging um die polnische Mithilfe an Verbrechen. Das ist aber nicht alles, also die haben in dem Buch auch schon rausgestellt, dass es durchaus polnische Mitbürger gab, die eben auch denen geholfen haben, aus dem Land zu kommen, aber eben auch die andere Seite. Und generell ging es um eine sogar echt nur ganz kleine Passage in dem Buch. Ich meine, das Buch hat, glaube ich, 1600 Seiten oder so und es ging speziell um drei Sätze, glaube ich. Genau, und zwar geht es darum, dass eine Frau, die ist heute 80 oder jetzt ein bisschen über 80, die hat geklagt gegen diese Passagen eben, weil ihr Onkel diffamiert werden würde und fälschlicherweise als Judenmörder bzw. Dieb dargestellt worden wäre und Juden eben verraten hätte. Also der Onkel war damals Dorfvorsteher in einem Dorf in Ostpolen und Zeugenaussagen zufolge hätte er eben zuerst eine Jüdin gerettet, allerdings hinterher eine Hetzjagd organisiert, 2 Jahre später oder so, bei denen dann auch 18 Juden ums Leben gekommen sind. Diese Nichte ist praktisch vor Gericht gegangen und hat dagegen geklagt, wegen Verleumdung. Allerdings muss man sagen, dass dahinter eine Stiftung, eine regierungsnahe Stiftung steht, die sich praktisch bei dieser Nichte gemeldet hat und die auch unterstützt in diesem Prozess. Also das Ganze ist schon eher von staatlicher Seite aus hier geleitet, als dass jetzt die Nichte oder diese Frau von alleine da drauf gekommen wäre, das mal anzuklagen.
Ich wollte nur sagen, dass es auf jeden Fall auch so vermittelt wird, dass der polnische Staat da ein Mitinteresse hat. Es gibt ja auch diese Gesetze, dass man nicht von polnischen Vernichtungslagern sprechen soll, glaube ich.
Ja, genau, das gab da erst 2018 gab es da ein neues Gesetz.
Genau, ja.
In Polen von eben dieser Partei, die da jetzt auch mitbeteiligt ist, dass es erlaubt, Menschen zu verurteilen, die behaupten, dass Polen irgendeine Rolle in den Massenmördern der Nazis gehabt hätten. Also das wird dadurch überhaupt erst möglich. Das ist ein Gesetz von 2018. Die Richterin dann hat zum Teil Dinge abgelehnt, wegen denen sie angeklagt worden sind, aber hat auch geurteilt, dass Engelking und Grabowski einen Brief schreiben mussten und eine öffentliche Erklärung auf der Homepage des Instituts und sich entschuldigen müssen, wegen dieser Passage eben.
Es klingt halt schon so komisch.
Ja, es klingt total komisch. Also es klingt richtig verrückt auch, finde ich. Viele haben sich dazu geäußert, auch Yad Vashem zum Beispiel, dass es nicht sein kann, dass das so kontrolliert wird und dass Wissenschaft frei sein sollte.
Yad Vashem ist die Gedenkstätte.
Die wichtigste Gedenkstätte in Jerusalem, ja.
Ja.
Zum Thema Holocaust und Verbrechen gegen Juden. In Polen gab es schon mehrere Versuche von staatlicher Seite, so historische Interpretationen des Holocaust zu kontrollieren. Also auch beispielsweise das Gesetz, das ich vorher kurz erwähnt hatte. Und im Kern geht es eben immer darum, zu sagen, das Narrativ von Polen als Opfer und Überlebende im Zweiten Weltkrieg, vielleicht auch als zum Teil Retter, aber Hauptsache als Opfer soll aufrechterhalten werden. Und das ist so der Kernpunkt, was der polnische Staat versucht, der Wissenschaft vorzugeben, durch eben Klagen zum Beispiel dann. Genau. Polen ist da, muss man ja sagen, vielleicht auch ein spezieller Fall, weil wie demokratisch die im Moment sind, ist diskutabel, würde ich sagen.
Ja, es gibt auch EU-Verfahren,
genau,
die diskutiert werden.
Deshalb ist das vielleicht ein bisschen ein, was heißt Sonderfall, aber ja, staatlich ist der ja eh schon repressiv ziemlich viel. Ja, passiert da gerade in letzter Zeit ziemlich viel und deshalb ist das jetzt irgendwie eine von vielen Dingen, sag ich mal.
Ja.
Genau. Und interessant fand ich eben auch noch, dass sofort antisemitische Dinge dann im Umlauf oder Aussprachen im Umlauf waren in Polen, gerade eine Zeitung zum Beispiel, die über Grabowski dann irgendwie gesagt hat, dass das einer, der voller Hass gegen die Polen wäre und er die Geschichte von Polen falsch darstellen würde und dabei würde er sogar bezahlt werden davon und das Ganze wäre so ein bisschen, ja, Juden hätten so alles in der Hand. Also weißt du, die würden das halt so vorgeben.
Eine gut beschissene Verschwörungstheorie.
Genau, so halt wieder, aber das ist dann auch sofort wieder in dieser Ecke gelandet. Das war so ein bisschen der Fall in Polen. Du hast noch einen anderen Fall?
Genau, weil jetzt wird es ja spannend, weil wir haben uns auch im Vorgespräch darüber geäußert, warum wir jetzt 2 verschiedene Fälle haben, dass man eben nicht sagen kann, also auch nicht schnell in diese Schiene reinrutscht, naja, okay, das ist in einem repressiven, rechtskonservativen Staat passiert, haha, Erwartungshaltung direkt erfüllt, sondern der Fall ist definitiv anders gelagert. Wir wollen uns trotzdem anschauen, was in diesem Fall passiert. Hier geht es um die Kommunikation zwischen dem Haus Hohenzollern und HistorikerInnen. Eventuell erinnert sich der eine oder die andere an die Folge von Jan Böhmermann. Oder aus diesem, das ist ein Ausschnitt, glaube ich, aus einer Folge. Der dann auch, und das halte ich für eine großartige Sache, die Gutachten, zu denen wir gleich kommen werden, auf eine Website geladen hat. Aber fangen wir am Anfang an. Der Prinz von Hohenzollern stellt Entschädigungsforderungen an die Bundesrepublik. Also sie fordern Rückgaben von Kunstwerken, zwar 5.000, so als Hausnummer zahlt jetzt mal, Wohn- und Nutzungsrechte in verschiedenen Schlössern und sonstige Dinge, zu denen wir auch noch kommen werden. Dem Ganzen geht ein Prozess voraus, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszone die Hohenzollern und die anderen oder andere Großgrundbesitzer enteignet wurden. Dann gab es 1994 ein Entschädigungsgesetz, dass die Leute, die Grund und Besitz verloren haben, entschädigt werden, mit der Ausnahme, dass wenn die Antragsteller oder deren Rechtsnachfolger dem NS erheblichen Vorschub geleistet haben, die davon ausgenommen sind.
Ich kannte das Gesetz gar nicht.
Ich auch nicht. Das von 1904.
Ja, genau.
Es war, glaube ich, auch so eine Spezialdebatte, weil sie halt selten bis zu den Hohenzollern im öffentlichen Bewusstsein war. Es gibt zwei Urteile vom Bundesverwaltungsgericht, die ich kurz zitieren werde, um versuchen, Definitionsmomente von erheblichem Vorschub leisten, zitieren werde. Und zwar vom 17. März 2005. Ich zitiere: Erheblich sei ein Vorschub leisten dann, wenn das Regime aus dem Verhalten einen nicht nur unerheblichen Nutzen gezogen habe. Ein Vorschubdenken sei nicht deshalb zu verneinen, weil H. zu keinem Zeitpunkt NSDAP-Mitglied gewesen sei. Oh, zwischen gezogen habe und ein Vorschubdenken habe ich eine Stelle ausgelassen, die speziell auf einen Fall rauskam, zu dem dieses Urteil ist. Also nicht unerheblicher Nutzen. Man kann es nicht verneinen, wenn Personen nicht in der Partei waren. Das zweite Urteil ist vom 14. Dezember 2006 und dort werden Beispiele für erhebliches Vorschubleisten genannt. Eine langjährige Tätigkeit als Gau- und Bezirksredner vor der sogenannten Machtergreifung, gefolgt oder in Kombination auch mit einer, ich sag mal, positiven Evaluation und Belohnung durch den NS. Also wenn man danach Ämter bekommt oder sich irgendwie so. Und in dem Fall war die Person Beisitzer des Erbgesundheitsgerichtes. Und ich erwähne das deshalb, weil wenn man sich überlegt, was erheblich so im Alltagsdenken heißt,
ja,
klang das für mich erstmal nach wirklich groß. Das sind Leute aus einer gefühlt ersten Reihe. Ist es nicht. Es gibt auch einen Fall, jemand, der verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes einer Zeitung war und quasi verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung gestellt hat, dass Hitler, also das Artikel erschienen, Hitler solle doch mit in die Politik aufrücken.
Ja, zum Glück bist du der Jurist hier mit dabei.
Ja, aber auch halt wirklich sehr, sehr marginal. Aber es hat mich in dieser Vorbereitung wirklich nochmal gefreut. Ich finde es auch ein großartiges Fach, aber lassen wir das. Es geht jetzt um den Kronprinz Wilhelm zur Nazizeit. Und kurz gekoppelt an diese Böhmermann-Folge, er zeigt dann ein Bild vom sogenannten Kronprinz in SA-Uniform mit Hakenkreuzbinde. Jetzt würde ich behaupten, das ist eventuell noch kein großes Vorschub leisten. Will damit aber nicht den Kronprinz retten.
Ich glaube, der ist nicht zu retten, Chris.
Nee, Gott sei Dank auch nicht. In der Versuch einer Chronologie geht es dann darum, dass später, und ich komme später nochmal auf einen Zwischenschritt hinzu, dass es vier Gutachten gibt von Historikern, männliche Form, weil nur Männer. Und zwar Christopher Clark, den man wahrscheinlich kennt, wenn man ZDF History-Folgen schaut. Wolfram Püter, Prof. in Stuttgart, Peter Brandt und Dr. Stefan Malinowski, der jetzt an der Uni in Edinburgh sitzt. Diese vier Gutachten sind auf der Seite hohenzollern.lol. Wir werden sie definitiv verlinken.
Ja.
Öffentlich zugänglich. Und ich halte das auch für wichtig. Es gibt Dinge, die in der Wissenschaft in einem öffentlichen Diskurs stehen müssen. Das sind Arbeiten, mit denen man sich auseinandersetzen kann und sollte, wenn man über Dinge spricht. Nun ist es so, dass vor allem das Gutachten von Malinowski, auf den ich gleich auch noch kommen werde, schreibt, ich zitiere: Wilhelm Kronprinz von Preußen hat durch sein in großer Stetigkeit erfolgtes Handeln die Bedingungen für die Errichtung und Festigung des nationalsozialistischen Regimes verbessert. Sein Gesamtverhalten hat der Errichtung und Festigung des nationalsozialistischen Regimes erheblich Vorschub geleistet. Es gibt vor allem ein Gutachten, was sich gegen diese Deutung stellt, nämlich die von Wolfram Püter. Die Sendung von Böhmermann insinuiert, dass dieses Gutachten von den Preußen in Auftrag gegeben wurde. Und man muss dazu sagen, dass das Gutachten von Christopher Clark Der hat das 2020 zurückgerufen und sich auf Malinowski gestützt.
Ah, okay.
Dessen Gutachten wird von ihm nicht mehr in der Form vertreten. Christopher Clark sagt, es habe keinen erheblichen Vorschub gegeben. Er führt das lustigerweise auf eine Unfähigkeit des Kronprinzen zurück. Ich zitiere, es war vielmehr Ergebnis der Unfähigkeit des Kronprinzen, in einem komplexen und sich schnell verändernden politischen Umfeld effektiv zu handeln. Überspitzt, aufgrund von Idiotie hat er es nicht gemacht.
Ja.
Das ist zurückgerufen worden und bezieht sich auf Stefan Malinowski, der sehr viele gute Artikel schreibt. Generell auch zum Kolonialismus und Algerien im Besonderen. So viel dazu. Kurzer Blick zurück. Warum wir überhaupt auf diesen Punkt kommen? Weil ich meine, Rückgabeforderungen sind jetzt erstmal kein Ding. Jedoch prozessieren die Hohenzollern in Person des Hausvorstands in hoher Zahl gegen Personen in mehr als 120 Fällen. Und das würde ich am Beispiel von Malinowski, also es gibt mehrere Beispiele, das erste Beispiel wäre Malinowski. Stefan Malinowski wurde 2014 vom Land Brandenburg beauftragt, ein Gutachten anzufertigen. Die Frage, leistete Kronprinz Wilhelm von Preußen dem nationalsozialistischen System erheblich Vorschub? Dieses Zitat, also Malinowski antwortet mit dem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, und schreibt daraufhin in der Zeit 2015 einen Artikel, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Die Hohenzollern stellen daraufhin Strafanzeige gegen ihn mit dem Vorwurf der Verletzung von Privatgeheimnissen. Was als rechtsunkundige Person auch schon leicht lustig ist. So.
Ja.
Weil das ja so klingt, als wäre das nicht wahr oder falsch, sondern es sind Geheimnisse einfach so.
Ja, genau.
Wie konntest du das verraten? Aber dazu weiß ich tatsächlich juristisch zu wenig, um das ernsthaft kommentieren zu können.
Aber es erheiterte. Ganz kurze Zwischenfrage. Wann war denn das ursprüngliche, also wann hat der geklagt gegen diese Entschädigungszahlungen?
Gegen die Entschädigungszahlung?
Wann hat der...
Nee, er fordert einfach diese Entschädigungs...
Wann hat er das eingefordert, diese Entschädigung? Ja, wenn du es nicht weißt, ist kein Problem. Ja, alles gut, alles gut. alles gut, nee, ich wollte das...
Ich hab's irgendwo auf dem Zettel stehen.
Ja, ich wollte das nur kurz wissen, weil du gerade gesagt hast, dass das von 2014 ist und so.
Genau, also ich denke, dass dieses Gutachten in diesem Prozess eben eingebunden ist.
Okay, ja, okay, verstehe.
Also, dass Forderungen gestellt wurden, ich glaube, aber das zieht sich schon eine ganze Weile auch vorher.
Mhm.
Im Endeffekt würde ich behaupten, dass man natürlich eiskalt auf dem falschen Fuß erwischt, was aber schön ist, weil man auch mal sagen kann, dass man nicht alles weiß. Das sage ich eigentlich oft, hoffe ich. Aber in dieses Gesetz 1994 reagiert sicherlich auf eine Notwendigkeit.
Mhm.
Also damals zu sagen, wem können wir Entschädigungen zahlen und wem nicht. Und ab diesem Zeitpunkt können wir von Kommunikation ausgehen, Enteignung von Großgrundbesitzern.
Mhm.
Ich kann mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass die Hohenzollern ab da eigentlich auch, es gab ja auch irgendwelche Verhandlungen schon längere Zeit, die werden das nicht vergessen haben. Und erst dann 2014 auf die Idee gekommen sein, Sachen zurückzufordern. Nehme ich an.
Ich habe es gerade hier nebenher kurz nachgelesen. Seit 1994 sind da Verhandlungen mit dem Bund sowie Ländern Berlin und Brandenburg um die Rückgabe und Entschädigung. Und die Klage war dann aber später.
Mhm. Genau, ja. Dieses Verfahren wurde auch eingestellt, da kein Tatverdacht gemäß § 203 StGB, also auf diesen Vorwurf der Verletzung von Privatgeheimnissen, bestand. Aber es war so ein Beispiel einer Klage, bei dem man schon sagen muss, selbst wenn es für Malinowski an der Stelle positiv ausging, ist es eine Kommunikationsform mit Klagen, die sicherlich, weil ich vorhin meinte, alltäglich für HistorikerInnen oder für Forschung, natürlich nicht für einzelne Menschen Alltag ist. Also es gibt jetzt an der Uni kein Seminar, wie gehe ich mit Prozessen um, so.
Ja.
Laut Spiegel Online vom 26. Februar diesen Jahres, also gestern, hat das Kammergericht Berlin in einer vorläufigen Entscheidung geurteilt, dass Anja Meyer, die ist Landesvorsitzende der Linken in Brandenburg, behaupten darf, dass der Prinz von Preußen, ich zitiere, versuche, die wissenschaftliche Erforschung und öffentliche Diskussion über die Rolle des Hauses Hohenzollern mit juristischen Mitteln zu ersticken. Zitat Ende. Ging auch ein Prozess voraus, sonst hätte das Kammergericht nicht entscheiden müssen.
Mhm.
Das zweite, ebenfalls aktuelle Beispiel ist Winfried Süß. Der darf nicht mehr behaupten, dass die Hohenzollern ein Mitspracherecht bei der historischen Darstellung ihrer Familie in öffentlichen Einrichtungen verlangt hätten. Dieser Prozess fand deswegen statt, also er hat ein Radiointerview gegeben und laut FAZ haben die Hohenzollern einen Forderungskatalog an den Bund gestellt, der unter anderem forderte eine angemessene institutionalisierte Mitwirkung und eine Mitsprache und Einbringung eigener Vorstellungen in Publikationen und Ausstellungen mit ihren Leihgaben. Der Vorsitzende Richter meint jedoch, dass daraus keineswegs eine Forderung nach Mitspracherecht auf die Darstellung der Geschichte abgeleitet werden könne.
Okay, das ist interessant.
Mir erschließt sich nicht, wie das in Theorie und Praxis zu trennen sei.
Ja.
Genau, ich halte das für falsch. Aber ich bin auch nicht der Richter, aber es ist trotzdem in der Praxis verwunderlich, wie das wirklich zu trennen sei, dass es nicht eine Darstellung der Geschichte beeinflussen solle.
Ja, genau. Das erschließt sich mir auch nicht.
Also auch Winfried Süß, ein weiteres Beispiel, für eine juristische Auseinandersetzung von Seiten, also es ist jetzt ja so, dass quasi die Hohenzollern-Familie gegen HistorikerInnen klagt und nicht, dass HistorikerInnen gegen die Hohenzollern klagen würden. Ähnliches berichtet auch Eva Schlotthäuber, Vorsitzende unseres Verbandes, also das VHD, der Verband der Historiker und HistorikerInnen Deutschlands, die zudem auch sagt, dass die Ansprüche der Hohenzollern nicht gerechtfertigt seien. Und es gab auch die Forderung einer Unterlassungserklärung des VHDs, sehr platt und sehr verkürzend ausgedrückt, die Schnauze in dieser Sache zu halten. ich betone, sehr verkürzend, aber so von der Idee her, nicht, dass wir noch verklagt werden. Ich meine, es wäre für unsere Abozahlen vielleicht nicht schlecht, aber...
Wollte gerade sagen, das...
Ich weiß gar nicht, ich will eigentlich nicht haften.
Ja, true.
Das Ganze gipfelte dann im verschobenen, also letztes Jahr hätte der Historikertag in München stattfinden sollen. Der findet alle 2 Jahre eigentlich statt. 2018 war er in Münster. Warst du in Münster?
Ich war in Münster. Warst du in Münster?
Ich war auch in Münster. Definitiv. Genau, der wurde jetzt auf 2021 verschoben und leider hauptsächlich online, was ich sehr schade finde. Und dort wollte der Hohenzollern-Vertreter Hennig, der in der Böhmermann-Folge und auch es gibt ein Tagesschau-Snippet auftaucht, der als Gast auftauchen wollte und dort auch Rederecht haben wollte.
Ist es dieser Anwalt?
Ja, der Hennig, ja, der Vertreter in dieser Auseinandersetzung, der auch in einem Video fordert, man solle doch lieber wieder mehr miteinander sprechen, anstatt über Öffentlichkeit, also übereinander. Er will mehr, dass man miteinander spricht, was eine gewisse Ironie hat, wenn man Leute ständig verklagt.
Ja.
Und auf dem Historikertag sollte es und wird es wahrscheinlich ein Panel zur Hohenzollern-Sache geben, auf dem, wie gesagt, Hennig sprechen möchte. Und der Panelleiter Sabro, Martin Sabro, ist am ZZF, Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, in dem auch Winfried Süß ist, hat ihm die Teilnahme angeboten samt Rederecht, jedoch mit der Bedingung, dass die Hohenzollern nicht mit den vortragenden HistorikerInnen im Rechtsstreit liegen dürfen.
Okay.
Wir schauen mal, was auf dem Historikertag dann tatsächlich passiert.
Mhm.
Ich glaube, wir könnten vielleicht sogar eine Folge zum Historikertag dann machen.
Ja.
Und der heißt tatsächlich immer noch Historikertag.
Ja.
Man könnte auch einen anderen Namen wählen. Genau, das heißt, das hier ist das zweite Beispiel. Wir haben hier, wenngleich nicht von staatlicher Seite, und das muss man auch wirklich betonen, es gibt hier durchaus auch Unterstützung von PolitikerInnen für die HistorikerInnen. Es gibt auch den sogenannten Prinzenfonds, an dem man spenden kann von Frag den Staat, der quasi Geldmittel für Prozesskosten sammelt.
Okay.
Auch den werden wir verlinken. Also genau, wir haben hier einen anderen Fall. Jedoch ist auch in diesem Fall meiner Meinung nach zu beobachten, dass Personen, die sich einfach aufgrund ihrer Ausbildung nicht mit Jura auskennen, eventuell, also Eva Schlotthäuber beschreibt, dass es natürlich Verunsicherungen gibt oder so, also man muss erstmal damit umgehen können, dass man verklagt wird, egal wie Gegenstands das los, wie im Fall Malinowski ist, dass man sich damit auseinandersetzt und dass eine gewisse Drucksituation gibt für Forschende. Was jedoch, und das betont Eva Schlotthäuber zu Recht, nicht dazu führen kann, dass man die Klappe hält.
Voll.
Was belegbar ist, muss gesagt werden können.
Ja, genau, muss gesagt werden können. Und ich glaube trotzdem, dass es, also es hat ja trotzdem Auswirkungen, wie du jetzt auch gesagt hast, auch wenn das gegenstandslos ist. Natürlich beeinflusst es trotzdem, dass du da eben angeklagt wirst, obwohl du ja eigentlich in Anführungszeichen nur deine Forschung machst.
Ja, genau. Ja. Und die halt auch belegbar.
Ja, genau.
Ich finde es auch sehr, sehr schön und sehr wichtig, dass der VHD als Gesamtverband dieses Vorgehen der Hohenzollern verurteilt, weil es sehr wichtig ist, dass der Dachverband zeigt, dass er hinter seinen Mitgliedern steht.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Genau. Und das ist also keine Sache, die nur in Ländern passiert, bei denen man instinktiv den Reflex hat zu sagen, ja, klar, sondern dass solche Dinge überall passieren können, was man im ersten Moment einfach auch nicht auf dem Schirm hat.
Ja, genau.
Und was es sehr schön zeigt, meiner Meinung nach, es zeigt einfach sehr schön auch die Rolle von HistorikerInnen in der Gegenwart.
Ja.
Und sei es, um Forderungen von Prinzen entgegenzutreten.
Oh Mann, ey, dieser Typ, ja.
Also so einzelne Momente dieser Folge von Jan Böhmermann sind, glaube ich, auch, kann vielleicht verkürzend dargestellt. Ich meine, das ist eine Unterhaltungssendung, ja. Aber was ich wirklich großartig finde, ist das Öffentlichmachen einer Debatte. Und er hat in dieser Folge auch gesagt, naja, er wurde schon von einem Fußballspieler verklagt und einem Staatspräsident. Aber ein Prinz sei noch nicht dabei.
Ja, ich finde auch gerade dieses Öffentlichmachen von diesen Gutachten dann hinterher, das finde ich richtig wichtig und gut, dass er das gemacht hat.
Eben, weil man auch sagen muss, es ist einfach keine Privatsache an dieser Stelle. Uns ist ja bewusst, dass es Dinge gibt, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen können, bei gewissen Momenten, die heikel sind oder Kindeswohl bedrohen oder sonstige Dinge. Aber hier würde ich behaupten, als starker Laie, dass das ein öffentliches Interesse ist. Ich möchte wissen, was mit Steuergeldern passiert.
Ja, auf jeden Fall.
Dazu zählt auch das Schloss Cäcilienhof.
Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch, um zu zeigen, eben die Situation, die wir ja auch zeigen wollen, so ein bisschen die Frage nach der wissenschaftlichen Freiheit und Einschränkung.
Ja.
Dass das öffentlich ausgehandelt und debattiert wird dadurch, dass du sowas öffentlich machst. Und das ist ja wichtig und gut und notwendig gerade in einer Demokratie.
Ja, eben. Ja, das stimmt. Eben, und also diese Rolle, die historische Forschung in der Gegenwart spielt, die ja sonst immer quasi so, ja, es ist vergangen, womit beschäftigt ihr euch eigentlich, ladida, ist, finde ich, wirklich ein starker Punkt. Und ich möchte jetzt gar nicht dieses abgegriffene Dings sagen, die Geschichte wird richten oder so ein Unsinn, weil das aus sich selbst daraus nicht funktioniert, aber eben, es braucht gute Forschung, und das jetzt vielleicht etwas nebensächlich, aber es braucht gute institutionalisierte Forschung, weil was man vielleicht auch daran sehen kann, das ist so ein bisschen der über 14 Banden gespielt. Drosten hat mal gesagt, dass ihm öffentlicher Druck teilweise vollkommen egal ist, weil er eine entfristete Stelle hat und wenn der ganze Kram vorbei ist, macht er einfach weiter sein Zeug und muss sich nicht sorgen. So, das läuft jetzt irgendwie über 14 Banden hierhin. Wenn man als WissenschaftlerIn Angst haben müsste, sich zu äußern aufgrund und dann sich damit die Karriere zu verbauen, ist das ein Unding. Deswegen natürlich auch aus diesem Podcast die Forderung, das Wissenschaftszeitgesetz zu reformieren und generell stärker Leute zu institutionalisieren. Viel früher und überhaupt.
Ja.
Wir hätten eigentlich sehr gerne Stellen.
Ich habe mir gerade das wissenschaftsfreiheit.de habe ich mir angeschaut gehabt. Das ist so ein Verband von, da ist auch die Leopoldina zum Beispiel beteiligt, Max-Planck-Institut, ganz viele Institutionen und so. Und die haben eben eine Website und die behandeln da das Thema von Freiheit der Wissenschaft, um es mal ganz grob zu sagen.
Genau, es ist nicht zu verwechseln, definitiv nicht zu verwechseln mit Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Das ist ein großer und sehr, sehr wichtiger Unterschied.
Ja.
Genau, also deins ist institutionell getragen und akzeptabel bis sinnvoll.
Genau, ich würde schon sagen, sinnvoll. Willst du kurz zwei Sätze zu deinem sagen? Zu deinem?
Ich wehre mich, dass es meins ist. Ja. Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ist, ich habe gerade die Seite aufgerufen, Ich zitiere, wir sind ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich für ein freiheitliches Wissenschaftsklima einsetzen. Das ist ja theoretisch ein ganz hehrer Punkt, den erstmal viele unterschreiben würden. Jedoch, wenn man sich dieses Netzwerk anschaut und dieses Manifest, sind das Leute, die eine gewisse Einschränkung von links eigentlich sehen, die ich so nicht teilen möchte. Es haben dort Leute unterschrieben, die sich in letzter Zeit eher für Diskursverschiebung nach rechts, wenn überhaupt, eingesetzt haben. Ich möchte nicht sagen, dass alle, die auf dieser Liste stehen, rechts sind, nur sind hier Leute drunter, die bedenklich sind, würde ich sagen. Mhm. Die bekanntesten Namen, die unterzeichnet haben, und das zeigt vielleicht auch ein gewisses Spektrum, sind Jörg Barbarowski und Andreas Röder. Wie gesagt, nochmal, wir wollen jetzt nicht sagen, dass alle, die dort unterschrieben haben, rechts sind. Jedoch muss man sich überlegen, wenn man bei etwas unterschreibt, bei dem Leute auch unterschreiben, die in ihrer öffentlichen Kommunikation rechtskonservative Themen bedienen und ansprechen, ob man sich mit denen gemein machen möchte. Mhm. Das ist erstmal so unvorbereitet. 5 Sätze dazu.
Ja, genau. Und jetzt zu dem anderen, wissenschaftsfreiheit.de. Die reden eben mit vielen Leuten auch dann darüber, warum sollte wissenschaftliche Freiheit überhaupt gewährleistet sein? Was bringt es? Und gibt es überhaupt vollkommene Wissenschaftsfreiheit? Mhm. Und das fand ich nochmal zwei ganz interessante Punkte. Wenn wir jetzt immer so reden von, ja, Wissenschaft muss frei sein und so, ich meine, ganz frei ist es ja trotzdem nicht. Es gibt ja einen gewissen Rahmen, also ethisch oder gesetzesmäßig, dass Forschung nicht diskriminierend sein darf und sowas, ne? Und das ist ja gut, dass es das gibt.
Genau, ja.
Das ist aber jetzt was anderes, als wenn als wenn jetzt wie in Polen zum Beispiel 2 Forscher angeklagt werden, die durch Quellenbelege anders argumentieren, als es der Staat gerne hätte.
Genau, ja. Also die Idee, dass Wissenschaftsfreiheit quasi komplette Losgelöstheit bedeuten würde, ist ja sowieso im besten Fall naiv. Mhm. Und ich habe neulich mit einem guten Freund gesprochen und wir kamen auch zu dem Punkt, dass man sagt, naja, wenn Wissenschaft hat einen wissenschaftlichen Anspruch, ja, und der ist auch, der sollte in der Disziplin ausgehandelt werden oder in diesem System Wissenschaft. Jedoch, wenn man eine Verbindung zur generellen Gesellschaft haben möchte, und das halte ich für sehr, sehr wichtig, eine wechselseitige Kommunikation zwischen diesen Systemen, sollte man auch auf Dinge reagieren. Das heißt, nicht komplett sich gemein machen. Ich meine, man kann das Ganze ja auch teilweise hinterfragen, aber dann gibt es einfach gesellschaftliche Debatten und Dinge, zu denen man Bezug nehmen kann. Mhm. Das heißt, so diese Idee von Freiheit, aus sich selbst heraus forschen zu können, ohne jetzt auf die doofe Gesellschaft hören zu wollen, das ist einfach auch ein Wissenschaftsbild, das ich nicht für förderlich halte oder auch für überhaupt anwesend. Also das gibt es nicht.
Ja, genau.
Also doch, das Verständnis gibt es vielleicht bei Leuten, aber so funktioniert einfach Wissenschaft nicht. Für mich.
Genau, und das ist auch nichts, ich glaube, das sind wir beide so, dass wir sagen, das ist auch nicht das, was wir unter wissenschaftlicher Freiheit verstehen. Es soll einen öffentlichen Diskurs über Wissenschaft geben und auch über konkrete Dinge, die die Wissenschaft rausfindet. Also da sind wir ja beide der gleichen Meinung. Und das ist ja aber keine Einschränkung der wissenschaftlichen Freiheit per se, wenn dann Leute aus der Gesellschaft beispielsweise gibt, die da erstmal widersprechen.
Genau, ja. Widerspruch heißt ja nicht, also deine richtigen Dinge zu sagen, heißt nicht, dass jeder es abnehmen muss.
Mhm. Ja, voll. Mir kam noch, und das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, für wie weit hergeholt du das findest, der Punkt ja, dass in Deutschland eine Leugnung des Holocausts verboten ist, ne?
Ja.
Ja, genau. Wie stehst du dazu? Mal so ganz offen.
Dass es dieses Gesetz gibt?
Ja.
Ja, finde ich gut, unterstütze ich. Mhm. Wir haben Beweise und die Pflicht, uns daran zu erinnern als Gesellschaft, dass das passiert ist. Und jede aktive Leugnung widerspricht auch allem, woran ich glaube, muss ich sagen. Mhm. Oder wie siehst du? Also wir hatten ja mal den Punkt mit der Irving-Debatte. Kannst du da irgendwie, wir wollten mal oder wir werden eine Folge aufnehmen zur sogenannten Irving-Debatte.
Mhm.
Kam das bei euch im Kurs? Kannst du dazu zwei Sätze raushauen?
Ja, Irving war eben, ich weiß gar nicht, wann das Buch erschienen ist, um das es da ging bei ihm. Auf jeden Fall hat er eben Werke rausgebracht, die den Holocaust leugnen. Und letztendlich ging die Sache dann vors Gericht irgendwann. Das ist aber, also das jetzt im Detail hier zu erzählen, wird zu viel. Das machen wir dann in der Folge noch.
Genau.
Aber letztendlich wurde das dann vor Gericht ausgehandelt. Und Evans heißt er, ne? Ich kann ihn ja nie aussprechen.
Richard, ich würde auch sagen Richard Evans.
Ja, genau. Richard Evans war auch daran beteiligt eben. Und auf den jetzt zum Beispiel auch kurz zu kommen, also der stand auf der anderen Seite. Der, ja, nur um das hier deutlich zu machen. Der sagte nämlich, ich habe vor, keine Ahnung, vor ein paar Monaten oder so, habe ich einen Vortrag von dem angehört. Und der hat gesagt, er findet das Gesetz eigentlich nicht gut. Weil, also dass man den Holocaust nicht leugnen darf, weil das den Rechten in dem Fall ein Argument nach keine Meinungsfreiheit in den Mund legt. Verstehst du?
Ja, da sind wir halt wieder an dem Punkt, was Meinungsfreiheit oder was so Freiheit heißen soll. Also ich bin nicht der Annahme, dass Freiheit eine komplette Freiheit sein darf. Weil wenn wir in Gesellschaften leben, beschneidet jede Freiheit natürlich die Freiheit von anderen Menschen.
Mhm.
Und das heißt, wir müssen eine Konfliktlösung anstreben. Dafür gibt es natürlich, das sprengt jetzt jeden Rahmen, verschiedene Varianten, wie wir das machen können. Und es muss unter einem Minderheitenschutz auch laufen. Aber es gibt Positionen, die meiner Meinung nach davon befreit sind. Und meiner Meinung nach ist es dieses Gesetz. Aber allein, dass es dafür, für diesen Fall ein Gesetz gibt, kann ja auch gelesen werden dafür, dass es eben nicht allgemein Freiheit eingeschränkt wird, sondern das hier ist ein Sonderfall, über den wir hier sprechen müssen. Es betrifft genau diesen Moment.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau, ich glaube, abschließend können wir sagen, dass wir beide auf jeden Fall wissenschaftliche Freiheit für sehr wichtig halten und auch als Grundlage der Demokratie sehr wichtig ist. Genau,
ja.
Und dass das Mittel, dass man wegen seiner Wissenschaft vor Gericht angeklagt werden kann, erheblichen Druck ausüben kann und man sich da aber, und das ist jetzt vielleicht einfacher gesagt als dann getan, sich davon nicht einschüchtern lassen darf, sage ich mal.
Genau, ja. Also natürlich gibt es immer, das soll ja auch nicht außer Kraft gesetzt werden, die Möglichkeit, gegen Dinge zu prozessieren. Das ist ja unbenommen, aber doch, wenn Forschung sollte, solange sie gut ausgeführt ist und sinnvoll, also so gemacht ist, dass sie belegbar ist, nicht Gegenstand von juristischen Debatten sein.
Genau. Ja.
Gut, Senta. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich.
Ja.
Warum war 1917?
Und warum 1917 überhaupt? Ja, aus vielerlei Gründen. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.